Domradio weltweit.
Naturereignisse wie zum Beispiel Wirbelstürme, Erdbeben oder eine Dürre, die lassen sich nicht verhindern, sie sind Teil der Natur. Ob aber ein solches Ereignis eine Katastrophe auslöst, das hängt davon ab, wie gut die betroffenen Regionen und Gesellschaften gewappnet sind. Stürme, Erdbeben und Fluten, die werden nämlich erst dann zum Desaster, wenn Bewohner sich nicht ausreichend gegen die Gefahren schützen können. Das wird mit dem Begriff der Vulnerabilität umschrieben. Das meint die Fähigkeit zur Bewältigung und Anpassung bei Naturkatastrophen. Und was dahinter steckt, wie man diese Vulnerabilität verhindern kann oder wie man die Situation verbessern kann und was das vor allen Dingen auch für die internationale Entwicklungszusammenarbeit bedeutet, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Wir sprechen heute hier über Naturkatastrophen und fragen uns, warum Naturkatastrophen mancherorts verheerende Folgen haben und woanders nicht. Und sicher erinnern Sie sich noch an Haiti. 7 Jahre ist es her, da erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7 das kleine Land. Damals sind über 300.000 Menschen bei diesem Erdbeben ums Leben gekommen. Millionen Menschen wurden obdachlos und das ganze Land lag in Trümmern. Das ist, ich habe es gerade gesagt, 7 Jahre her und man kann Bilanz ziehen und feststellen, so richtig ist das mit dem Wiederaufbau immer noch nicht vorangegangen. Das sagt zumindest die Haiti-Expertin vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.
Wenn man heute durch die Stadt Port-au-Prince fährt, dann könnte man das Gefühl haben, dass sich schon einiges getan hat. Die Trümmer sind verschwunden, es sind nicht mehr so offensichtlich Zeltlager vorhanden, auch wenn nach wie vor Menschen in Zelten leben. Es wurden auch schon einige Gebäude wieder aufgebaut, aber der Schein trügt, weil sich die Situation für die Menschen im Land überhaupt nicht verbessert hat. Die Preise sind massiv gestiegen. Ganz viel von der zerstörten Infrastruktur wartet noch auf den Wiederaufbau. Man sieht die Lücken nur nicht mehr so offensichtlich. Und so ist die Situation 7 Jahre nach dem Erdbeben weiterhin ganz schwierig für die Menschen vor Ort.
Ja, und hinzu kommt halt auch, dass eben Haiti immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Erst im Herbst vergangenen Jahres, da fegte Hurricane Matthew über den Südwesten des Karibikstaates hinweg und hinterließ Tod und Verwüstung. Und deswegen kann man wohl grundsätzlich sagen, Stürme, Erdbeben, Fluten oder Dürren, die werden erst dann zum Desaster, wenn Bewohner sich nicht ausreichend gegen diese Gefahren schützen können, so eben auch in Haiti. Das sagt Margit Wichelmann von Adveniat.
Das liegt daran, dass Haiti quasi chronisch schon in einer politischen und in einer sozialen Krise steckt. Wenn so eine Naturkatastrophe oder solche Naturkatastrophen ein armes Land trifft, sind immer gleich die Ärmsten diejenigen, die am meisten verlieren. Die Regierung ist nicht in der Lage, den Wiederaufbau oder auch die Katastrophenhilfe gut zu steuern und die eingehenden Spendengelder gut zu kanalisieren. Und die Armut führt ja auch dazu, dass Katastrophen viel härter zuschlagen als in Ländern, die besser gestellt sind. Haiti ist ein weitgehend abgeholztes Land, sodass ein Hurricane wie jetzt im Oktober Hurricane Matthew viel größere Zerstörung und Verwüstung anrichtet als in Ländern, wo die Bodenbeschaffenheit noch gesund ist. Und die Art zu bauen, die dazu geführt hat, dass bei dem Erdbeben so viele Menschen ums Leben gekommen sind, liegt natürlich auch in der Armut begründet. Das Geld ist nicht da und ist auch nach wie vor nicht da, um erdbebensicher zu bauen. Und wenn dann so eine Katastrophe geschieht wie im Januar 2010, dann ist die Zahl der Opfer sehr hoch. Anders war es ja zum Beispiel in Chile, wo man schon seit Jahren erdbebensicher baut.
Also die ärmsten Länder, sie sind nicht gewappnet bei Naturkatastrophen. Darum sind die Folgen in der Regel auch immer verheerender. Und es gibt auch Wissenschaftler, die das untersuchen und zu welchen Ergebnissen die kommen und welche Länder auf der Welt am verletzlichsten sind bei Naturkatastrophen. Das ist gleich unser Thema hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Erdbeben und Überschwemmungen können uns auch hier in Europa treffen und sie zeigen, der Mensch, der kann die Natur nur begrenzt beherrschen. Wie hart allerdings die Folgen sind, das hängt entscheidend davon ab, ob die Menschen vorbereitet sind, also sprich, wie gut sind die Verkehrswege, die Wasserversorgung oder beispielsweise das Gesundheitssystem? Und wenn sie nicht vorbereitet sind, weil die Menschen schlichtweg zu arm sind oder weil die Politik ihre Arbeit nicht richtig macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass solche Naturereignisse katastrophale Folgen haben. Das alles umschreibt der etwas sperrige Begriff der Vulnerabilität und darüber sprechen wir heute hier in Domradio weltweit. Wir versuchen, dieses Thema mal ein bisschen näher zu beleuchten und mit diesen Zusammenhängen beschäftigt sich auch der sogenannte Weltrisikoindex. Der wird einmal im Jahr im Auftrag des Bündnis Entwicklung hilft von Wissenschaftlern erstellt. Der Index, der misst nicht die Wahrscheinlichkeit der nächsten Katastrophe, sondern er macht eben deutlich das Risiko, Opfer einer Katastrophe zu werden. Das sagen die Autoren der Studie. Und einer der Autoren ist Professor Jörn Birkmann von der Uni Stuttgart. Er hat daran mitgeschrieben und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, welche Länder denn in diesem Index oder laut dieses Indexes am verletzlichsten sind, was Naturkatastrophen angeht.
Wir berechnen den Index, den Weltrisikoindex, ja seit 2011. Das heißt also, wir haben hier eine deutliche Heraushebung einiger Länder, beispielsweise Vanuatu im Pazifischen Ozean, dann Tonga, die Philippinen, Guatemala, Bangladesch sind beispielsweise die Top 5 Länder im Weltrisikoindex 2016. Top heißt hier aber sicherlich die Problemländer und das liegt an zwei Faktoren. Das eine ist die hohe Exposition, das räumliche Ausgesetztsein gegenüber solchen Extremereignissen, Naturgefahren, aber auch die gesellschaftliche Verwundbarkeit ist in diesen Ländern besonders hoch.
Was heißt denn gesellschaftliche Verwundbarkeit?
Wenn man jetzt zum Beispiel Taifun Haiyan nimmt, damals in 2013, oder ein Erdbeben in Haiti und ein selbes Erdbeben im Grunde mit einer ähnlichen Magnitude in Japan auftritt oder Hurricane Sandy die USA trifft, ist natürlich in den besonders verwundbaren Ländern, wo die gesellschaftliche Verwundbarkeit oder Anfälligkeit besonders hoch ist, sind die Ressourcen wesentlich geringer, solche Extremereignisse zu bewältigen und auch die Anfälligkeit, sei es Gebäudestrukturen, sei es Armut, führen dazu, dass diese Länder wesentlich höhere Risiken haben, dass eben so eine Naturgewalt zu einer Katastrophe führt. Taifun Haiyan hat zum Beispiel auf den Philippinen 7500 Todesopfer gefordert. Hurricane Sandy ungefähr in den USA 50 bis 250 Todesopfer. Das heißt also, hier hat man doch dimensionale Unterschiede.
Taifun Haiyan haben wir hier alle in den Medien noch mitbekommen. Sie haben aber eingangs auch Regionen erwähnt, über die wir fast nichts hören hier bei uns in den deutschen Medien. Zum Beispiel die Inseln im Südpazifik, Vanuatu. Was passiert denn da? Erzählen Sie es uns.
Wir hatten in Vanuatu schon einmal ein Sturmereignis, das war auch vor 2,5 Jahren und da waren dann natürlich auch erhebliche Probleme zu beklagen. Vanuatu hat zum Beispiel ein erhebliches Armutsproblem, aber auch ein erhebliches Korruptionsproblem zum Beispiel. Man kann jetzt nicht nur sagen, wir müssen Armut bekämpfen, sondern vielfach muss man auch Institutionen aufbauen. Wenn man an Haiti denkt, Regierungsstellen funktionieren nicht, Infrastrukturen sind nicht gegeben, Korruption und andere Probleme im Grunde verhindern einen schnellen Wiederaufbau. Und das führt dann natürlich dazu, dass wenn auf das Erdbeben wieder ein Sturm folgt, man im Grunde wieder beim Punkt Null ist in der Entwicklung und in der Vorbereitung auf solche Extremereignisse.
Sie haben jetzt zwei wichtige Faktoren genannt, wenn ich das mal so zusammenfasse. Einmal die Armut und zum anderen eine schwache Regierung oder vielleicht auch ein nicht funktionierendes Regierungssystem und hohe Korruption. Gibt es noch andere Faktoren, die Sie einbeziehen in Ihre Berechnungen?
Ja, wir versuchen insgesamt mit 28 Indikatoren, insbesondere auch über 20 Indikatoren, diese gesellschaftliche Anfälligkeit und Verwundbarkeit zu dokumentieren. Und da versuchen wir im Grunde drei Faktoren zu prüfen. Das eine ist klassisch die Anfälligkeit. Dazu gehören Faktoren der Armut, der Einkommensverteilung, der Sitzversicherung oder auch der im Grunde des Zugangs zu Infrastrukturen, Wasser etc. Aber es gibt auch zum Beispiel die Bewältigungskapazität. Das ist zum Beispiel sicherlich gekoppelt mit Korruption und zum Beispiel auch kriegerischen Auseinandersetzungen, also erhebliche Instabilität in Ländern. Deshalb sind Länder wie Afghanistan, Sudan und Haiti zum Beispiel im Bereich des Mangels und der Probleme bei der Bewältigung an erster Stelle. Und hier müssen wir eben deutlich über rein nationale Ansätze hinausdenken. Bei der Anpassung, das ist die dritte Komponente der gesellschaftlichen Verwundbarkeit, fragen wir eigentlich, was für langfristige Anpassungsoptionen haben Länder? Und hier spielt zum Beispiel Bildungsstand, Gendergerechtigkeit spielen hier wichtige Punkte.
Was bedeutet das denn dann für die Entwicklungszusammenarbeit? Also werden diese Faktoren denn auch alle mit einbezogen aus Ihrer Sicht oder gibt es da Dinge, die vernachlässigt werden und weswegen man sagen kann, genau deswegen kommen Länder auch trotz enormer internationaler Hilfe nicht auf die Beine?
Ja, ich glaube, hier muss man trennen, also klassisch die Katastrophenhilfe, also das, was nach Katastrophen passiert. Bei Entwicklungsorganisationen haben die sicherlich auch ein Interesse, das breitere Bild zu betrachten, aber teilweise kann man eben da oder gibt es zumindest den Anspruch, humanitäre Hilfe zu leisten, egal wo. Das ist auch in Teilen richtig, aber ist natürlich jetzt mal, wenn man Haiti nimmt, natürlich ein Riesenproblem oder Afghanistan, Sudan. Dort haben wir natürlich mit Strukturen zu tun, die immer dazu führen werden, also gerade das Nichtfunktionieren der Regierung, diese hohe Korruption, dass im Grunde diese Hilfeleistungen teilweise nur so ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber es ist natürlich auch besonders schwierig, auch bei Vanuatu zum Beispiel, da hatten wir auch den Präsidenten mal gesehen auf einer Konferenz. Die Länder sagen natürlich sofort, wir sind in Anführungszeichen besonders stark vom Klimawandel und von Naturereignissen betroffen, aber dass die eigene Regierungsführung die Länder auch besonders anfällig gegenüber diesen Prozessen macht, das ist ein größerer Schritt. Da ist die Kooperation doch deutlich begrenzter, sich in diese Fragen zu bewegen. Und das sind sicherlich Herausforderungen auch für die Entwicklungszusammenarbeit. Wie kann man mit Ländern arbeiten, wenn gleichzeitig im Grunde auch Regierungen und Strukturen hochgradig problematisch sind?
Und genau diese Fragen werden wir im Laufe der Sendung noch besprechen. Professor Jörn Birkmann war das von der Uni Stuttgart, einer der Mitautoren des Weltrisikoindexes. Mit ihm habe ich über diese Studie gesprochen. Und gleich schauen wir uns mal einzelne Regionen an, zum Beispiel Tansania in Ostafrika. Das Land ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Es wurde im vergangenen Jahr von einem schlimmen Erdbeben getroffen, haben wir hier aber in unseren deutschen Medien fast gar nichts drüber erfahren. Wie es den Menschen dort heute ergeht, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Für die Menschen war es eine Katastrophe. Wir hier in Europa haben aber kaum davon Notiz genommen. Tansania, eines der ärmsten Länder Afrikas, wurde im vergangenen September von einem schweren Erdbeben erschüttert. Danach gab es nur in Anführungszeichen 19 Tote, aber das Ganze hatte natürlich verheerende Folgen. Darüber sprechen wir mit Volker Greulich. Er ist Afrika-Referent des Internationalen Kolpingwerks und er war kurz nach dem Erdbeben dort in Tansania, weil das Internationale Kolpingwerk dort zahlreiche Projektpartner hat und vor allen Dingen auch, weil die Stadt Bukoba besonders betroffen von dem Erdbeben war und das wiederum ist die Stadt, wo Kolping Tansania sein Nationalbüro hat. Herzlich willkommen, Herr Greulich. Schön, dass Sie da sind. Herr Greulich, Sie waren ja kurz nach dem Erdbeben da. Erzählen Sie uns mal von Ihren ersten Eindrücken. Wie sah es damals da aus?
Also mein erster Eindruck war eigentlich schon am Telefon. Am 10. September, das war ein Samstag, hat die Erde gebebt. Und ich habe dann am Montagmorgen sofort versucht, meinen Kollegen, den Geschäftsführer vom Kolpingwerk Tansania, zu bekommen. Normalerweise ein sehr beherrschter, sehr kontrollierter Mann. Der war fix und fertig. Die Worte waren, du weißt gar nicht, wie es hier aussieht. Ich selber habe kein Haus mehr über dem Kopf. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Da ich dann in der übernächsten Woche ohnehin Termine in Afrika hatte, eine Reise nach Afrika geplant hat, habe ich dann sofort gesagt, ich komme bei euch vorbei. Es war erst eine gewisse Zurückhaltung nach dem Motto, jetzt im Moment können wir dich nicht brauchen, wir haben so viel zu tun. Wir sind uns dann einig geworden, dass es durchaus Sinn macht, auch wenn ein Partner von Kolping International vorbeisieht, weil wir natürlich auch helfen wollten. Ich bin abends in Bukoba angekommen. Es war dunkel. Zunächst mal hat man gar nicht viel gesehen. Die meisten Häuser standen noch. Und am nächsten Morgen hat man dann gesehen, dass die meisten Häuser dann eben aber auch nicht mehr bewohnbar waren, weil die von sehr massiven Cracks, also Rissen durchzogen waren und so schwer beschädigt waren, dass die Leute da nicht mehr drin leben konnten. In der Stadt waren mehrere Stadtteile massiv betroffen. Es waren auch viele unserer Kollegen hatten kein Dach mehr über dem Kopf. Das Nationalbüro hatte Risse und das Kolping-Gästehaus, was wir haben. Wobei das zum Glück alle Sachen, die zu reparieren waren. Das Kolpingwerk Tansania unterhält zwei Schulen, eine Grundschule und eine Sekundarschule. Die Sekundarschule war gerade erst kurz vorher fertiggestellt. Die war zu drei Vierteln zerstört. Also drei Viertel der Gebäude waren zusammengebrochen.
Das ist ja ein wahnsinniger Rückschritt, wenn Sie da viel geplant haben, viel Geld reingesteckt haben und dann ist binnen Sekunden ist so eine Schule wieder kaputt.
Ja, und nicht nur für uns, also es war gar nicht mal in erster Linie unser Geld. Der Partner hatte, also das Kolpingwerk Tansania hatte Geldgeber, vor allen Dingen aus der Schweiz, die das finanziert haben und die haben einen Bankkredit aufgenommen. Die waren also wirklich auf die Einnahmen der Schule angewiesen. Jetzt drohten diese auszufallen und das hätte sofort ein existenzielles, auch finanzielles Problem für das Kolpingwerk Tansania bedeutet. Zum Glück haben wir zusammen mit dem Kolpingwerk Schweiz sofort ziemlich massive Hilfe generieren können, sodass praktisch unmittelbar danach auch schon der Wiederaufbau begonnen wurde und der Unterricht überhaupt nicht unterbrochen werden musste. Anders als zum Beispiel in staatlichen Schulen, die zum Teil aufgegeben worden sind.
Jetzt sind wir einige Monate weiter. Wie sieht denn die Situation dort aus? Können Sie uns das sagen?
Also es ist so, dass Viele Schäden in der Infrastruktur, also vor allen Dingen Straßen, Strom, das ist relativ schnell wiederhergestellt worden. Andere staatliche Infrastruktur, ich erwähnte gerade schon Schulen, Krankenhäuser, das wird länger dauern. Das größte Problem sind die ganzen Privathäuser, die eingestürzt sind. Also es sind also die offiziellen Statistiken reden von 12.000 Häusern, die in der ganzen Region, also es war ein regional sehr begrenztes Beben, es war vor allen Dingen in der Kagera-Region im äußersten Nordwesten Tansanias. Da waren die Leute aber massiv betroffen. Wie gesagt, es sind Tausende von Häusern eingestürzt und die Regierung hat von Anfang an gesagt, wir werden da nicht helfen, können wir nicht. Wir haben so viel mit der staatlichen Infrastruktur zu tun, Privatpersonen brauchen von uns keine Hilfe zu erwarten. Ich habe einer tansanischen Ministerin gegenübergesetzt, die unmittelbar nach dem Erdbeben da war, praktisch als Krisenmanagerin durch den Präsidenten entsandt. Und die hat mir ganz klar gesagt, wir haben nicht die Ressourcen und werden das auch nicht machen, Privatpersonen beim Wiederaufbau ihrer Häuser zu helfen. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass das für die Menschen ein großes Problem darstellt. Und da kommen wir jetzt zu Vulnerabilität in Action. Also das heißt, die haben keine Rücklagen, die haben keine Versicherung, die haben unter Umständen auch keine Reserven. Ich habe Leute halt gesehen, die standen im wahrsten Sinne des Wortes vor den Trümmern ihrer Existenz. Da waren die Häuser zur Hälfte oder zu drei Vierteln zusammengebrochen oder zum Teil waren die auch nur auf den Fundamenten verrutscht, aber eben so, dass man nicht mehr reingehen konnte, weil die einsturzgefährdet waren. Die haben dann ihre Habseligkeiten gerettet, die lagen dann unter freiem Himmel. Also Dieben und dem Wetter ausgesetzt und die Leute wussten nicht, wie es weitergeht. Und ganz wesentlich hat sich für viele Leute die Situation auch noch nicht verändert, weil eben da wenig an externer Hilfe gekommen ist. Wie gesagt, es wurde im Ausland so gut wie nicht wahrgenommen, jedenfalls hier in Europa nicht. Und die Mittel des tansanischen Staates sind da halt begrenzt.
Was machen diese Menschen denn? Denn sie sagten, es gibt keine Versicherung. Das können wir uns gut vorstellen, dass die Menschen da irgendwie kein Geld haben. Die leben dann auf der Straße. Wie geht es denn dann weiter?
Wie gesagt, es ist schon eine Weile her, dass ich direkt da war. Zunächst mal haben viele Leute in notdürftig zusammengebastelten Notunterkünften gewohnt. Das waren also häufig einfach blaue Plastikplanen, die irgendwo aufgespannt waren, wo dann drei, vier Leute auf relativ engem Raum, also das Äquivalent von einem Zweimannzelt, hat dann eine Familie ausgehalten. Einige haben auch versucht, ihre Häuser notdürftig wieder selber aufzubauen. Ich erinnere mich an den Besuch bei einer Familie, das war eine ältere Dame, die hatte ein schönes, solides Backsteinhaus, das war komplett platt. Da sind jetzt ihre Kinder angereist mit den ganzen Enkeln und haben in aller Eile vor der Regenzeit eine Lehmhütte hochgezogen. Also wie man das so baut, so Holzgeflecht, Lehm dran, dass die Oma zumindest mal im Trocknen war. In der Zwischenzeit haben die alle unter freiem Himmel geschlafen. Wie gesagt, die Leute sind es durchaus gewohnt, dass ihnen nicht geholfen wird. Deshalb werden viele Menschen in der Zwischenzeit mit ihren bescheidenen Mitteln versucht haben, was zu machen, aber das werden dann meistens Provisorien sein. Wir haben gemerkt, dass einige unserer Kolping-Mitglieder, die an unserem Programm teilgenommen hatten, die offensichtlich finanzielle Reserven anlegen konnten, dass die auch schon wieder in der Lage waren, mit dem Neubau ihrer Häuser zu beginnen. Aber es ist durchaus immer noch ein Thema, dass Leute in den Trümmern ihrer Häuser wohnen.
Weil die Regierung einfach auch gesagt hat, fühlen uns nicht für den privaten Wiederaufbau zuständig. Das ist ja auch ein Faktor, über den wir hier gesprochen haben, dass das zur Vulnerabilität beiträgt.
Ist gar nicht mal unbedingt eine Frage der Zuständigkeit. Also die Ministerin hat mir ganz klar gesagt, guck dich um, siehst, wie viele Schulen kaputt sind. In der Nachbarschaft ist ein Riesengefängnis kaputt. Was machen wir mit den Gefangenen? Das ist ein Sicherheitsproblem, das ist natürlich auch ein Menschenrechtsproblem. Wir haben kein Geld. Die Ressourcen, die wir haben, die gehen in den Aufbau der staatlichen Infrastruktur. Damit haben wir genug zu tun. Mehr ist nicht dran. Das ist natürlich hart, aber es ist auf der anderen Seite auch durchaus ich glaube, das war weniger böser Wille. Das ist einfach eine realistische Beschreibung der Situation eines bitterarmen Landes, was eben auch nur sehr begrenzt Ressourcen hat.
Aber es kam dann immerhin Hilfe hier aus Deutschland. Sie haben auch viele Kolpingsfamilien haben sich hier in Deutschland, glaube ich, solidarisch gezeigt.
Wir haben natürlich versucht, jetzt über die Kanäle hier im Kolpingwerk Geld zu sammeln, auf gut Deutsch. Also ein großer Teil wurde auch wirklich in den Wiederaufbau der Schule gesteckt. Einmal, um natürlich unseren Partnern zu helfen und die negativen Folgen für den Verband abzuwenden. Aber auch natürlich, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Denn es war ja nicht die einzige Schule, die in Bukoba betroffen wurde. Die Kids hätten ja auch nirgendwo anders hingehen können. Die hätten dann Schuljahr verloren. Das stand noch dummerweise gerade Prüfungen an. Deshalb war es uns unheimlich wichtig, dass wir unsere Kollegen in Tansania befähigen, in die Lage versetzen, den Schulbetrieb weiterzuführen. Und da ist das ist uns auch zum Glück gelungen. Also da haben wir kurzfristig doch ziemlich viel Geld zusammengekriegt, was es uns dann ermöglicht hat, die Schule weitgehend aufzubauen. Wir haben auch von vielen Kolpingsfamilien in Deutschland Spenden erhalten für den Aufbau von Privathäusern. Auch da, wir werden natürlich nicht jedem, der da sein Haus über dem Kopf verloren, sein Dach über dem Kopf verloren hat, das Haus wieder aufbauen können. Aber zumindest in dem Rahmen, was notwendig ist, ist das durchaus auch ein Ziel.
Also Hilfe aus Deutschland nach dem schweren Erdbeben in Tansania im September des vergangenen Jahres. Darüber berichtet hat uns Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Ja, und wie diese Hilfe nachhaltig sein kann, wenn die erste Nothilfe erledigt ist, wie man Ländern am besten dann auch wieder auf die Beine hilft. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Naturereignisse wie zum Beispiel Wirbelstürme, Erdbeben oder eine Dürre, die lassen sich nicht verhindern. Sie sind Teil der Natur. Ob aber ein solches Ereignis eine Katastrophe auslöst bei den Menschen in der betroffenen Region, das hängt davon ab, wie gut oder eben schlecht die Menschen und Gesellschaften gewappnet sind. Und das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotschalt. Schön, dass Sie dabei sind. Volker Greulich von Kolping International ist hier bei uns im Studio. Wir sprechen über das ostafrikanische Land Tansania, das zwar bei uns nicht allzu oft in den Medien ist, das bedeutet aber nicht, dass es von dort nichts zu berichten gäbe. Wir haben über die Folgen des schweren Erdbebens im Herbst dort gesprochen, auf die das Land nicht gut vorbereitet war. Herr Greulich, so ein Erdbeben, was hatte das denn für gesellschaftliche Folgen?
Also zunächst muss man vielleicht zum Thema nicht gut vorbereitet nochmal was sagen. Mir haben mehrere Leute gesagt, seit Menschengedenken hat es in der Region kein Erdbeben gegeben. Das war also eines dieser Ereignisse, auf das man sich auch schlecht vorbereiten kann. Also es war ein regional relativ begrenztes Phänomen. Das heißt, in der Hauptstadt Dar es Salaam hat man natürlich nichts davon gespürt, spürt man auch jetzt nichts davon. Aber das Wirtschaftsleben in der Kagera-Region ist natürlich schwer beeinträchtigt. Die Leute sind überwiegend in der Landwirtschaft tätig. Man kann sich aber eben auch vorstellen, dass auch Produktionskapazitäten kaputt gegangen sind. Ställe sind eingestürzt, Vieh ist vielleicht von herabfallenden Balken erschlagen worden, Saatgutvorräte möglicherweise vernichtet worden. Und natürlich Leute, die damit beschäftigt sind, ihr Haus wieder aufzubauen, haben natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit, auf die Felder zu gehen, wie sie das sonst hätten. Dazu kommt, dass in Ostafrika, also vor allen Dingen Tansania, aber auch in den Nachbarländern, die Regenzeit 2016, 2017 verspätet eingesetzt hat, sodass auch von daher ohnehin mit Ernteausfällen gerechnet werden muss.
Sie sprechen es gerade an, auch davon hören wir hier bei uns in den Medien nicht viel, dass nämlich Ostafrika von einer schweren Dürre heimgesucht wurde. Was bedeutet das? Wie stellt sich die Situation dort dar?
Also zunächst mal, wenn man Dürre sagt, ist es ja nicht so, dass es überhaupt nicht regnet. Also zum Beispiel in den letzten Wochen hat es ziemlich geregnet. Der Punkt ist, dass normalerweise die Regenzeit halt einen bestimmten Zeitraum, 3,5 Monate dauert. In der Zeit, da fällt dann genügend Flüssigkeit, um das Saatgut auszusäen und dann bis zur Ernte sind im Normalfall, ist genug an Regen da. Wenn die Regenzeit natürlich zu spät einsetzt, 1,5 oder 2 Monate, dann ist es so, dass zum Beispiel, wenn das Saatgut schon ausgebracht wurde, vertrocknet das im Boden, dann ist natürlich auch die Zeit zum Reifen ist zu kurz und es wird einfach weniger geerntet. Ich habe von unseren Partnern aus Burundi und von den Kollegen aus Tansania gehört, dass ein Problem zum Beispiel ist, dass die Bauern schon ausgesät hatten und das Saatgut ist halt kaputt. Die müssen jetzt, das erste Problem ist, wo kriegen wir wieder Saatgut her? Und natürlich wird es auch wieder länger dauern, bis dann überhaupt wieder Lebensmittel da sind. Und da für viele Bauern natürlich ihre eigene Produktion die wichtigste Einnahme ist, ist das natürlich auch direkt eine existenzielle Bedrohung.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen, dass nämlich diese Menschen auch, das kennt jeder Bauer hier, man kann sich dagegen versichern, aber es ist teuer und die Menschen können sich das da schlichtweg nicht leisten, sich gegen Ernteausfälle zu versichern. Und
Nein, das ist, wenn die Ernte ausfällt, fällt die Ernte aus. Also das Beste, was eventuell noch passieren kann, ist, dass es in extremen Notsituationen Hilfe von außen gibt, aber ich glaube, das fällt auch jetzt nicht unter extreme Notsituationen. Wie gesagt, die Kollegen sagen jetzt zwar, wir haben in unseren Ländern Hunger, aber das ist ja auch was jetzt auf internationaler Ebene auch noch nicht wahrgenommen wurde.
Auch die Regierung nimmt sich dieses Problems nicht an?
Also von der tansanischen Regierung habe ich jetzt gehört, dass die einfach sagt, wir haben keine Probleme, die Bauern sollen härter arbeiten. Also meine Frau ist ja Tansanierin, die hört ja immer die lokalen Nachrichten. Burundi ist ein Land, was politische Probleme hat. Die sind sowieso im Ausland völlig isoliert, aus politischen Problemen auch nicht unbedingt in der Situation. Und das passiert eben auch zum Teil in relativ entlegenen Regionen. Das ist jetzt für die Eliten nicht so ein großes Thema.
Wie gehen Sie denn als internationales Kolpingwerk mit diesem Problem um?
Also wir müssen natürlich sagen, dass wir unsere Mittel viel zu begrenzt sind, als dass wir jetzt ernsthaft einen Anspruch heben könnten, dass wir solche Probleme verhindern oder lösen können. Wir versuchen halt mit unseren Kollegen da vor Ort einfach zu überlegen, was können wir machen, damit unsere Partnerorganisation, also Kolpingwerk Burundi, Kolpingwerk Tansania, da trotzdem wirksam weiterarbeiten kann. Ich meine, in diesem Fall zum Beispiel ganz konkret überlegen wir eben auch extra Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Bauern zum Beispiel neues Saatgut kaufen können. Wir sind noch nicht so weit, aber wenn es wirklich so ernst wird, dass da auch massiver Lebensmittelmangel in den Dörfern ist, wo wir arbeiten, dann muss man auch mal gucken, ob wir Geld zur Verfügung stellen, dass so Lebensmittel gekauft werden. Im Moment geht es aber vor allen Dingen wohl darum, dafür zu sorgen, dass die Produktionskapazitäten weiter erhalten bleiben. Das heißt, dass die Leute zumindest in der Lage sind, selber für die Ernte wieder zu produzieren. Und da ist im Moment das wichtigste Thema, ist das Saatgut.
Wie das internationale Kolpingwerk versucht, der Vulnerabilität von armen Ländern zu begegnen und dort die Menschen zu unterstützen. Dazu war das Volker Greulich, der Afrika-Referent von Kolping International. Vielen Dank. Und gleich in der zweiten Stunde von Weltweit schauen wir mal nach Lateinamerika. Auch dort gibt es viele arme Länder, die von den Folgen von Naturkatastrophen betroffen sind und wie Kolping sich dort engagiert. Das ist gleich unser Thema hier bei uns in Domradio Weltweit. Sie hören Weltweit hier bei uns im Domradio und wir sprechen darüber, warum es manche Länder immer wieder so hart trifft, wenn es um Naturkatastrophen geht. Und ein Beispiel dafür ist auch Bolivien. Bolivien ist eines der ärmsten Länder Südamerikas und bei Wettereskapaden beispielsweise sind die Menschen ihnen meist schutzlos ausgeliefert. Gerade erst wieder leidet das Land unter massiven Überschwemmungen. Mindestens 8 Menschen sind dabei schon ums Leben gekommen. Und das Paradoxe ist, erst im November litt das Land unter der schwersten Dürre seit 25 Jahren. Schuld ist das Wetterphänomen El Niño, das Regen- und Trockenzeiten, so wie es die kleinen Bauern seit Generationen kennen und wonach sie ihre Ernten ausgerichtet haben. Diese Intervalle, die sind durcheinander geraten und das hat fatale Folgen, gerade in einem so armen Land wie Bolivien. Und das Kolpingwerk dort versucht jetzt, dem mit nachhaltigen Maßnahmen zu begegnen.
La gente está perdiendo sus cosechas.
Die Menschen verlieren ihr Hab und Gut, sie verlieren ihre Häuser und weil es von den Temperaturen her auch sehr heiß ist, verbreiten sich Krankheiten, Seuchen, Fieber, Virusinfektionen, Halskrankheiten, starke Grippen, Erkältungen.
Virales, enfermedades de la garganta, gripes fuertes, resfriados.
Dieses Jahr hat es Bolivien besonders stark getroffen. Jedes Jahr um diese Zeit suchen Regenfälle das Land heim, aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Jetzt sind vor allem die Tiefebenen des Landes betroffen, dort wo Kleinbauern ihre Felder haben und jetzt vor dem Nichts stehen. Dabei haben sie sonst mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen, sagt Juan Carlos Matos.
Im Generellen ist in Bolivien gar nicht die Überschwemmung das Problem. Generell ist es viel zu trocken. Es gibt unglaubliche Dürren und die Menschen fragen sich verzweifelt, woher sie Wasser bekommen können. Wenn dann aber so viel Wasser auf einmal kommt, wissen sie auch nicht mehr, wohin damit und die ganze Landwirtschaft wird trotzdem zerstört.
Die Überschwemmungen sind eine Folge des Klimaphänomens El Niño. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit wechselt die Strömung im Pazifik. Das Wasser wird wärmer, dadurch wird die Luft feuchter und im Landesinneren regnet es deshalb häufiger. Die Regierung Boliviens hat mittlerweile den Notstand ausgerufen und Präsident Morales will für die Katastrophe noch etwas anderes, nämlich die Industrieländer verantwortlich machen. Juan Carlos Matos sieht das aber nicht so.
A veces hay la tendencia de buscar siempre un culpable. Yo pienso que es la naturaleza.
Man neigt manchmal dazu, einen Schuldigen zu suchen. Ich glaube, die Natur ist einfach so. Auch die Menschen im Land halten das für etwas ganz Natürliches, etwas, was einfach passiert. Es ist möglich, dass ein Teil der Industrialisierung das Ganze anstößt, aber ich persönlich glaube nicht, dass man die Industrieländer dafür wirklich verantwortlich machen kann.
Und ganz egal, wer letztlich dafür verantwortlich ist, jetzt kommt es darauf an, den Menschen zu helfen. Die Hilfsorganisation Kolping International unterstützt die Bevölkerung, wo sie kann.
Hay campañas de recolección de ropa, especialmente de recursos.
Wir sammeln natürlich in erster Linie Kleidung und Geld, aber als Hilfsorganisation Kolping haben wir uns auch vorgenommen, den Menschen langfristig zu helfen. Klar, jetzt sieht man viele schreckliche Bilder im Fernsehen und die Welt ist aufmerksam, aber was ist, wenn der erste Hype vorbei ist?
Deshalb denkt Kolping International auch an die Zeit nach dem großen Medienhype. Auch im April, wenn wohl das Schlimmste vorüber sein wird, muss den Bolivianern geholfen werden. Außerdem spielt Vorsorge eine wichtige Rolle.
Wir analysieren natürlich auch, wie wir die Menschen zukünftig schützen können. In den letzten Jahren wurde schon untersucht, wie denn die Häuser dort überhaupt konstruiert sind, um sie dann für die nächste Katastrophe sicherer zu machen.
Totalmente, digamos, adecuada para esperar un fenómeno de este tipo, ¿no?
Bolivien leidet unter schweren Überschwemmungen und wie die Lage vor Ort ist, das hat der Leiter von Kolping Bolivien erzählt. Er hat aber auch über langfristige Hilfe und Vorsorge gesprochen. Eine schwierige Sache, wie das umzusetzen ist, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Vulnerabilität ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Also die Frage, wie verletzlich Gesellschaften und Länder sind, wenn sie von Naturkatastrophen ereilt werden. Armen Ländern, armen Gesellschaften fehlen meist die Mittel, sich wirksam gegen zum Beispiel Dürren, Überschwemmungen oder Erdbeben zu schützen. Und ihnen fehlen dann auch die Möglichkeiten, sich anzupassen oder darauf zu reagieren. Beispielsweise durch den Bau von erdbebensicheren Häusern oder durch den Kauf von Saatgut, was nicht so anfällig ist, oder eben Versicherungen, die die Ernten absichern. Das ist auch ein großes Thema in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Hier bei uns ist Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Er ist heute hier zu Gast und begleitet uns durch die Sendung. Inwiefern versucht man diese Zusammenhänge denn zu berücksichtigen?
Also in gewisser Hinsicht geschieht das oft einfach automatisch, weil wie gesagt, Vulnerabilität ist ein Ergebnis von Armut und damit zusammenhängend damit, dass die Staaten schwach sind, dass die Regierungsfähigkeit häufig durch mangelnde Mittel beeinträchtigt ist, möglicherweise auch durch Korruptionsprobleme. Und das heißt, zunächst mal Bekämpfung von Armut und Stärkung der staatlichen und der Regierungsstrukturen trägt auch immer dazu bei, die Fähigkeit einer Gesellschaft zu verbessern mit solchen Problemen, mit den Folgewirkungen von externen Schocks, von Unglücken umzugehen. Also von daher ist das immer auch, glaube ich, was man im Hinterkopf hat, Leute wohlhabender machen, Leute in die Lage zu versetzen, Geld zu sparen, Überschüsse anzusparen, ihre Existenz auf mehrere Beine zu stellen, nicht nur von einem abhängig zu sein, sodass die Leute wirtschaftlich selbst in die Lage versetzt werden, damit besser umzugehen. Ich erwähnte ja eben, was mich beeindruckt hat bei dem Besuch in Tansania, war ich unter anderem auch in einer Kolpingsfamilie, wo ich zwei Kolping-Mitglieder besucht habe, die schon wieder fleißig dabei waren, ihre Häuser aufzubauen. Die waren offensichtlich recht erfolgreich gesehen. Ich habe da auch großen Viehstall gesehen. Offensichtlich die Landwirtschaft brummte ganz gut. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass eben unsere Projekte, unsere Programme zur Steigerung der ländlichen Produktion eben auch Leute in die Lage versetzt haben, Geld auf gut Deutsch auf die hohe Kante zu legen. Reserven aufzubauen, die natürlich jetzt in so einer Situation sehr hilfreich sind, weil man dann eben nicht warten kann, bis Geld von außen kommt. Deshalb denke ich mal, ist einfach Bekämpfung von Armut ein ganz wichtiger Beitrag. Damit hängt dann ja auch eine bessere Bildung zusammen. Wer nicht mehr ums tägliche Überleben kämpfen kann, kann auch darüber nachdenken, seine Kinder zur Schule zu schicken. Auch Bildung hilft halt einfach, Zusammenhänge zu erkennen, sich auch neue Alternativen zu erschließen. Also von daher denke ich mal, ist eine wirksame Armutsbekämpfung immer auch eine wirksame Verringerung von Vulnerabilität unter den Betroffenen.
Haben Sie das Gefühl, dass das hinreichend berücksichtigt wird in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit? Wir haben ja oft die Fälle, es gibt große Katastrophen, beispielsweise das Erdbeben in Haiti. Da ist die Spendenbereitschaft sehr groß. Es gibt unglaublich viele Hilfsorganisationen, die sich dann engagieren und Nothilfe betreiben. Aber gibt es auch genug Ansätze und Organisationen, die auch auf das gucken, was danach kommt und kommen muss?
Ich glaube, den Profis sind die Zusammenhänge schon bekannt. Das Problem ist eher die Öffentlichkeit. In dem Moment, wo was durch die Medien flimmert, kriegen sie natürlich das Geld. Wenn das ein halbes Jahr rum ist, kriegen sie dafür kein Geld mehr. Die Arbeit fängt aber häufig erst nach einem halben Jahr an. Denn es sind ja nicht nur so schlimm, das ist, ist ja nicht nur so, dass dann Menschen beisterben oder Häuser einbrechen. Es bricht ja auch die produktive Kapazität weg. Es werden gehen Werkstätten kaputt. Es stirbt Vieh, es wird Infrastruktur, also Straßen, Strom, Stromversorgung geht kaputt. Das muss natürlich alles wieder aufgebaut werden, damit allein das normale Arbeitsleben wieder weitergehen kann. Also insofern ist natürlich die eigentliche Nothilfe, die natürlich spendenmäßig das Attraktivste ist, ist natürlich nur Teil 1. Teil 2 ist dann der längerfristige Aufbau, dass eben auch die Schäden an der Infrastruktur, die Schäden an den produktiven Kapazitäten, dass auch daran gearbeitet wird, dass das Land also wieder auf die Beine kommt. Ich glaube, den Profis ist das sehr wohl bewusst. Es ist halt immer eine Frage, wie gut man das verkaufen kann. Und deshalb wird natürlich häufig, also es ist einfach so, dass in der Spendenwerbung, gerade eben nach großen Katastrophen, merkt man, dass dann eben auch eine besondere Bereitschaft ist, sich dafür zu engagieren.
Sie haben uns von dem Beispiel Tansania erzählt. Tansania ist eines der ärmsten Länder Afrikas, wurde vergangenen Herbst von einem schweren Erdbeben erschüttert. Sie sind kurz danach dahin gefahren. So ein Erdbeben wirft ja auch immer Entwicklungen zurück und zerstört Dinge, die schon längst aufgebaut wurden. Wie wichtig ist dann eigentlich auch einfach diese Solidarität? Sie sind jetzt als Vertreter des Internationalen Kolpingwerkes dahin gereist zu Ihren Kolpingsbrüdern und Schwestern. Was bedeutet das für die Menschen auch, dass die wissen, sie sind nicht ganz vergessen?
Genau, das bedeutet eine ganze Menge. Also ich hatte eine da ging es auch gar nicht mal um Kolping mit dir. Man hat mich dann auch in Bukoba in eines der Stadtviertel gebracht, wo das am stärksten betroffen war. Ich stand auch vor einem Haus, was komplett platt war. Die Leute wohnten alle auf der Straße. Ich hatte zunächst riesen Hemmungen, darauf zuzugehen. Wir Deutschen finden es wahrscheinlich nicht lustig, wenn wir irgendwo auf der Straße sitzen, wenn dann jemand uns anglotzen könnte. Ich bin aber dann von den Leuten angesprochen worden. Und auf einmal war ich in Gespräch verwickelt. Ich spreche ja ganz gut Kiswahili, sodass es dann möglich war, auch direkt zu sprechen. Ich habe auf einmal gemerkt, wie wichtig das für die Leute war, die mit mir überhaupt nichts zu tun hatten, die auch jetzt nicht erwarten konnten, dass ich jetzt da konkret Hilfe bringe, die einfach mit mir reden wollten, die einfach mal jemandem von außen sagen wollten, was ihnen passiert ist, was das für sie bedeutet, wie ihr Vermieter mit ihnen umgegangen ist und solche Geschichten. Und auf einmal, wie gesagt, waren wir in ein sehr intensives Gespräch verwickelt. Ich habe es aber gerade auch bei den Kollegen gemerkt, die mir auch danach gesagt haben, also man hat richtig gemerkt, die erste Reaktion war, was machen wir jetzt, wie geht's weiter, es geht nicht weiter. Die Privathäuser sind kaputt, die Schule ist beschädigt, viele unserer Mitglieder sind die Häuser über dem Kopf zusammengebrochen. Und ich glaube, dass dann Kolping International noch relativ schnell reagiert hat, mich runtergeschickt hat und auch von hier wurde ganz klar gesagt, Leute, wir lassen euch nicht alleine. Das war, glaube ich, erstmal psychologisch sehr wichtig, weil das hat auch bei unseren Kollegen, das hat man ganz klar gemerkt, die Perspektive verändert. Man saß jetzt nicht mehr im großen schwarzen Loch und kommt da nicht mehr raus, sondern hat wirklich jetzt das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Wir haben, glaube ich, im Rahmen unserer Möglichkeit auch recht effizient materiell geholfen, dass zumindest mal der Verband wieder auf die Beine gekommen ist und vernünftig weiterarbeiten kann.
Also internationale Solidarität und langfristige Hilfe sind wichtig bei der Armutsbekämpfung und vor allen Dingen auch, um Länder und Gesellschaften stark zu machen gegenüber Naturkatastrophen, beispielsweise Erdbeben oder Dürren. Das alles umfasst das Konzept der Vulnerabilität. Darüber habe ich heute gesprochen mit Volker Greulich. Er ist der Afrika-Referent von Kolping International. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Dankeschön.
Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Über die Dürre in Ostafrika haben wir ja soeben schon gesprochen und wie das die ärmsten Länder dort betrifft. Und ein Beispiel dafür ist natürlich auch Äthiopien. Das Land gilt als eines der ärmsten Länder der Welt und in vielen Regionen fällt der Regen eben nicht mehr so regelmäßig, wie die Menschen das jahrhundertelang gewohnt waren. In der Region rund um die Stadt Diredawa im Osten Äthiopiens, da versucht die Caritas jetzt, den Menschen bei der Bewältigung dieses Problems Herr zu werden. Sie ließ in den vergangenen Jahren 25 Brunnen bohren und setzte 15 Wasserstellen instand. Bis zu 80.000 Euro hatte das gekostet, kostet eine Bohrung, denn es geht bis zu 500 Meter in die Tiefe, ehe das Wasser hinaufsprudelt. Aber es ist ein gut angelegtes Geld, denn die neue Infrastruktur, die hat dazu beigetragen, dass die Auswirkungen der letzten großen Dürre am Horn von Afrika nicht mehr so schlimm ausfallen wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Wer stramm geht, sich nicht ausruht und die Hitze, den Sand und Staub gut verträgt, braucht für 5 Kilometer zu Fuß eine gute Stunde. 5 Kilometer zu Fuß müssen im Osten Äthiopiens viele Menschen laufen, um an Wasser zu kommen. Hin und zurück mit Wasserkanistern auf den Schultern. Häufig ist das Wasser da noch nicht mal sauber und im Frühjahr und Herbst versiegt das Wasser während der großen Hitze oft komplett. Damit die Menschen im Grenzgebiet von Äthiopien zu Somalia und Djibouti möglichst schnell und möglichst lang an möglichst sauberes Wasser kommen, unterstützt die Caritas im Bistum Harar verschiedene Projekte. Die Wasserbauingenieure konstruieren und bauen spezielle Regenauffangbecken, damit die Menschen weniger abhängig sind von den Regen- und Trockenzeiten. Denn ein Problem in Äthiopien ist nicht nur, dass die Dürrezeiten in immer kürzeren Abständen kommen, sondern auch, dass der Regen, wenn er kommt, kurz und sehr heftig ist. Bekele Morges ist leitender Wasserbauingenieur.
Because we have two rainy seasons.
Weil wir hier zwei Regenzeiten haben, wird das Becken im Grunde zweimal aufgefüllt. Einmal ist das die Hauptregenzeit und eine kurze Nebenregenzeit. Es gibt dann Wasservorräte, wie Sie hier sehen.
Das Becken ist eine interessante Konstruktion. In einer steinigen Schneise wird eine Staumauer gebaut. Darunter liegen Drainagerohre, die dann das Wasser aufnehmen. Darauf kommt Sand.
After building the structure,
nachdem wir die Struktur gefunden und aufgebaut haben, haben wir ein Rohr verlegt, das das Wasser entsprechend durch den Sand leitet. Hier haben wir die Handpumpe. Sie sehen, das Wasser ist sehr sauber, gefiltert durch den Sand.
Auf diese Weise können ganze Dörfer wohnortnah mit Wasser versorgt werden. Damit die Dorfgemeinschaft lange etwas von dem Brunnen hat, schult die Caritas Harar auch.
Wir bringen den Dorfgemeinschaften auch bei, dass sie das Wassersystem aufrechterhalten müssen, damit es optimal läuft. Es gibt zudem ein technisches Training, damit die Handpumpe läuft.
Dazu muss man wissen, wer fast sein ganzes Leben lang bisher mit einer abgebrochenen Plastikflasche nach Wasser im Sand gegraben hat, der traut dem Braten nicht unbedingt. Daher erkennen viele Menschen erst nach und nach, welchen Vorteil die Pumpen bringen und nutzen sie entsprechend. Vorteilhaft sind die Pumpen auch, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Denn für europäische Verhältnisse ist so eine Regenwasserauffangkonstruktion, die für viele Menschen ein Segen ist, relativ günstig. Inklusive Material und Arbeitskraft entstehen Kosten in Höhe von 2.600 Euro.
Also kleine Maßnahmen, die viel helfen. Ein Beitrag aus Äthiopien war das von Beate Bäumer. Und wie man versucht, die Dürre in Brasilien zu bekämpfen bzw. deren Folgen und was es mit den Wünschelroutengängern auf sich hat, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Wir sprechen heute hier in Domradio weltweit über Vulnerabilität, also die Frage, warum Naturkatastrophen mancherorts verheerende Folgen haben und woanders eben nicht. Ein Beispiel dafür ist auch der Nordosten Brasiliens, der leidet derzeit unter der schlimmsten Dürre seiner Geschichte im sogenannten Sertão. Es ist nämlich üblich, dass 7 oder 8 Monate im Jahr wenig Niederschlag und Wasser verfügbar sind. Aber seit mehreren Jahren bleibt eben der Niederschlag auch in den sogenannten Wintermonaten aus. Das heißt, derzeit kommt der lange ersehnte Niederschlag nicht. Und weil ein Großteil der Bevölkerung von Landwirtschaft und Viehzucht lebt, kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Ernten zerstört werden oder das Vieh eben infolge der großen Trockenheit verendet. Dann stehen nämlich Existenzen auf dem Spiel. Diese Folgen versucht man abzumildern, zum Beispiel mit Projekten wie einem Zisternenbau. Und Stefanie Gebert hat für uns ein solches Projekt besucht.
José Jacinto steht am Rande seines Ackers im staubigen Boden. Ohne sichtbare Anstrengung pumpt er mit der rechten Hand Wasser in einen Eimer. Der 63-jährige Landwirt mit pechschwarzen Haaren und gebügeltem Hemd hat seine Gäste als erstes auf das Feld gleich neben seinem Haus geführt. Stolz präsentiert er ihnen seine neueste Anschaffung. die Wasserpumpe und eine dazugehörige Zisterne. Sie stehen erst seit 8 Monaten hier.
Früher hatten wir hier nur Löcher in den Boden geschaufelt, in denen wir das Regenwasser gesammelt haben. Aber das ist furchtbar schnell wieder verdunstet. Wir haben hier eigentlich nur überlebt und nicht gelebt und konnten kaum etwas anpflanzen.
Gleich neben der Pumpe ragt wie ein UFO die weißgetünchte Abdeckung der Zisterne aus dem braunen Sand. In diesem unterirdischen Tank kann José Jacinto bis zu 52.000 Liter Regenwasser auffangen. Das macht es den Bauern möglich, seine Felder zu bewässern. Und inzwischen hält er nicht nur Schafe und Kühe, sondern baut sogar Melonen, Salat und Bohnen an. Jacinto ist nur einer von zahlreichen Landwirten in der Gemeinde Serra Grande im Bundesstaat Bahia, die solch eine Zisterne besitzen. Die Region hat in der letzten Regenzeit wochenlang keinen Tropfen Wasser abbekommen. Serra Grande liegt im sogenannten semi-ariden Gebiet. Das bedeutet, es gibt lange Dürreperioden und Regen fällt oft nur sehr vereinzelt. Etwa 80% der Region hat kein Grundwasser. Deshalb hat die Regierung Brasiliens Nothilfeprogramme aufgelegt und kleinere Stauseen bauen lassen. Aber das Wasser von dort kommt meist nur den Großgrundbesitzern zugute. Die Kleinbauern gehen leer aus und Bewässerungsanlagen werden an ihren Grundstücken vorbeigeleitet, erklärt Maria Oberhofer, Landwirtschaftsexpertin von IRPA, einer regionalen Nichtregierungsorganisation. Deshalb sehen viele Bauern nur noch die Möglichkeit, in die Großstädte abzuwandern.
Die Leute sind genauso aufgewachsen. Die haben, seit sie klein sind, eben gehört, ja, du bist hier im semiarigen Gebiet, im halbtrockenen Gebiet. Du bist nichts, du bist arm, du hast nichts, du bist nichts wert. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist in eine Großstadt abzuwandern, São Paulo, Rio de Janeiro, um dort eben dann als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Wir sagen nein. Die Leute hier haben sehr viele Möglichkeiten. Denn die Gegend, die bietet auch sehr viele Möglichkeiten.
Und diese Möglichkeiten versucht IRPA mit verschiedenen Methoden auszubauen. Denn in der Großstadt warten oft Armut und Verelendung auf die zugewanderte Landbevölkerung. Edmilson Alves dos Santos hat sein Glück nicht in der nächsten Stadt gesucht. Er ist in Serra Grande geblieben und hat seine Familie gegründet. Der Landwirt steht im Schatten eines Umbu-Baumes, der etwa pflaumengroße Früchte mit hellgrüner, harter Schale trägt. Der Baum bekommt Wasser aus einem gerade fertiggestellten Brunnen. Edmilson selbst hat ihn gebaut und auch den Ort bestimmt, wo der Brunnen stehen soll. Denn der schmächtige Mann mit Käppi und im gepflegten Poloshirt ist Wünschelrutengänger. Er kann Wasseradern finden. Ausgebildet wurde der 38-Jährige dazu von IRPA. Die Organisation kooperiert mit dem deutschen Büro von Caritas International und baut gemeinsam mit den kleinen Bauern auch die Zisternen. Edmilson ist in Serra Grande so etwas wie der Gemeindesprecher. Das hat auch mit seiner Fähigkeit zu tun, Wasseradern aufzuspüren.
Ich habe gewusst, dass es so etwas gibt und habe darüber gehört. Ich dachte aber vorher immer, dass es auch mit Schmerzen verbunden ist oder dass man Visionen hat. Aber dann habe ich in der Praxis gemerkt, dass sich einfach nur die beiden Arme der Wünschelrute kreuzen, wenn man Wasser findet. Und das ist weder schmerzhaft, noch ist es Hexerei. Also habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich das tatsächlich kann, Wasser finden.
Etliche Brunnen sind auf Anraten von Edmilson in Serra Grande inzwischen gebaut worden. Seine Erfolgsquote ist hoch und das gefundene Wasser erhöht den Ertrag der Bauern in der Umgebung. Inzwischen hat die Gemeinde eine Kooperative gegründet, denn die nahegelegenen Brunnen erlauben es auch den Frauen, sich besser in die Arbeit einzubringen. Sie müssen nicht mehr tagtäglich lange Wege zurücklegen, um Wasser zu holen. Stattdessen veredeln sie jetzt die Umbu-Frucht und kochen daraus Marmelade und Chili ein. In großen Gläsern und mit Gütesiegel versehen werden die Leckereien inzwischen sogar nach Europa verkauft. Während der Erntezeit sind alle Frauen des Ortes damit beschäftigt, aus der Umbu-Frucht das süßliche Gelee herzustellen und zu verpacken. Eliani, die Ehefrau von Edmilson, sortiert gerade die nächsten Kartons für Italien.
Für mich hat sich sehr viel verändert mit der Gründung dieser Kooperative. Meine Familie und ich konnten unser Haus komplett sanieren. Wir haben heute ein Dach aus Ziegeln und es regnet nicht mehr rein. Und unsere beiden Kinder können jetzt in die Schule gehen. Und wir haben alle ein gutes Leben.
Die Augen der 30-Jährigen leuchten, als sie vom Erfolg ihrer Arbeit berichtet. Es geht der Familie sogar so gut, dass Eliani davon träumt, bald ihren Führerschein zu machen. Nur so, sagt Maria Oberhofer, könne ein Bewusstsein für ein menschenwürdiges Leben in dem Gebiet erreicht werden. Die Deutsche ist seit mehr als 10 Jahren für IRPA aktiv und sieht tatsächlich Fortschritte. Seien während der großen Dürrezeit vor 30 Jahren noch fast 1 Million Menschen gestorben, werde die aktuelle Dürre weit weniger schwerwiegende Folgen haben.
Die letzte große Dürre, die von 2010 bis 2014 dauerte, starben keine Menschen. Also es war noch sehr schwierig, jetzt die Tiere mit Wasser zu versorgen. Da weiß man auch, da muss man wirklich noch sehr viel mehr machen. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, einfach zu sagen, es starben keine Menschen.
Also, es starben keine Menschen mehr bei der letzten großen Dürre in Brasilien. Und das ist schon ein Fortschritt. Wie Länder und Gesellschaften gestärkt werden können, damit Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen oder eben auch Dürren nicht mehr so verheerende Folgen haben. Das war unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Über die Vulnerabilität von Ländern haben wir hier gesprochen. Nachhören können Sie die Sendung wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.